Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon 444 09 436.
Immer mittwochs von 21 bis 22 Uhr.
Telefon 444 09 436.
Ja, servus Leute. Heute in der Gegensprechanlage bei Radio Lora München geht's um ein relativ aktuelles Thema, und zwar um die Verkehrspolitik in München. Das klingt jetzt am Anfang noch furchtbar, furchtbar abstrakt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich sage einmal den aktuellen Anlass, der mich dazu bewogen hat, das Thema aufzugreifen. Da stand in der Süddeutschen Zeitung, Ude watscht die Grünen ab. Um was geht's? Die Schlagzeile geht weiter mit, weil der Koalitionspartner beim zweiten S-Bahn-Tunnel nicht mitzieht, verbündet sich die SPD nun mit der CSU. Beide wollen dem Flughafen ein Darlehen streichen, die 350 Millionen Euro große Finanzierungslücke zu schließen. Auf Einwände reagiert Oberbürgermeister Ude wütend. Also kurz gesagt, es gibt eine große Koalition, zumindest im Wirtschaftsausschuss des Stadtrates, aus SPD und CSU, und beide sind dafür, das Geld, das wo jetzt angeblich beim Flughafen verfügbar ist, zweckgebunden in die zweite Röhre vom Münchner S-Bahn-Tunnel zu stecken. Der Hintergrund wird noch ein bisschen deutlicher, wenn man sich parallel dazu die Berichterstattung vom Merkur anschaut. Der Merkur schenkt am Ude ein bisschen mehr ein. Er schreibt zum Beispiel auch, wo die Idee herkommt. Das war nämlich ein Geheimtreffen, wo der Seehofer den Ude eingeladen hat. Und da haben sie im Hinterzimmer auskaspert, also die Idee kommt angeblich vom Seehofer, dass diese Millionen, die jetzt beim Flughafen nicht Verwendung finden für die dritte Startbahn, jetzt auf einmal in den zweiten S-Bahn-Tunnel gepumpt werden sollen. Und zwar nur in den zweiten S-Bahn-Tunnel, also nicht in irgendwelche anderen Verkehrsprojekte, wie zum Beispiel die Verlängerung der U-Bahn nach Pasing oder den Ausbau des Südrings oder ein Nordtunnel oder was man sich immer vorstellen kann, sondern rein den zweiten S-Bahn-Tunnel, so wie er geplant ist. Und um das Thema geht's heute und um die Münchner Verkehrspolitik und die Perspektiven, die sich da auftun, weil die Stadtratswahlen kommen auch schon langsam näher und es schaut so aus, als würde jetzt die SPD das Bündnis mit den Grünen möglicherweise aufkündigen oder sich in Richtung Große Koalition bewegen. Wissen wir alles noch nicht, aber da könnt ihr bei uns mitdiskutieren. Ich sage die Nummer noch einmal, das ist die Münchner Nummer 444. 09436, und da könnt ihr mit uns mitreden. Und ich habe einen Gast im Studio eingeladen und der stellt sich jetzt am besten selber vor. Bitte.
Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Walter Heldmann. Ich bin also auch Mitglied und im Vorstand der Bürgerinitiative S-Bahn-Tunnel Heidhausen. Und unser Ziel ist, wie gesagt, also eine andere Lösung, eine Alternative zu dem Projekt Tunnelröhre zu befördern. Und auf dieses Thema werden wir ja heute noch eingehen.
Die Frage ist, wo man mitdiskutieren kann, braucht man mir in München wirklich eine zweite S-Bahn-Röhre? Und was viele leider nicht wissen, ist, wie diese zweite S-Bahn-Röhre geplant ist, welche Stadtteile davon besonders betroffen sind, wer sozusagen die meisten Folgen zum Drang hat. Und ja, ganz aktuell zum Beispiel, wir kommen die Leute auf die Wiesen. Also die meisten Leute aus dem Umland steigen an der Hackerbrücke aus und gehen dann zu Fuß zu Wiesen. Jetzt denken viele, ja super, wenn wir eine zweite S-Bahn-Röhre haben, dann, wenn jetzt die S-Bahn ausfällt, können wir mit der zweiten S-Bahn vielleicht zu Wiesen fahren, aber dem ist nicht so, leider, gell?
Ja, Sie haben völlig recht, weil diese zweite S-Bahn-Röhre, wenn sie überhaupt mal gebaut wird, Und da gibt es noch viele Fragezeichen. Die hat ja nur drei Stationen, nämlich den Ostbahnhof, den Marienhof, also hinter dem Marienplatz, und den Hauptbahnhof. Und ansonsten gibt es da keine weitere Station zwischen Ostbahnhof und Laim. Das heißt also, wer in der zweiten S-Bahn, also in einer S-Bahn in dieser zweiten Röhre sitzt, der kommt nur noch weiter auf die Wiesen.
Also es sei denn mit der U-Bahn und dann müsste er da umsteigen und das kann er im Prinzip heute auch schon.
Ja, mit umsteigen natürlich, aber eigentlich wollen wir ja so wenig wie möglich umsteigen, oder?
Ja, genau. Und da ist die Frage, warum dort man nicht zum Beispiel sinnvollere Projekte zuerst anpacken, wie zum Beispiel die Verlängerung der U-Bahn nach Pasing. Da könnten zum Beispiel alle Leute, die über Pasing fahren, falls jetzt die erste Röhre gesperrt ist oder so, zumindest ein großer Teil, kann dann in die U-Bahn einsteigen und mit der U-Bahn weiterfahren.
Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch ein sehr guter Vorschlag und der ist nicht neu, der existiert schon seit vielen Jahren. Und genau das ist das Problem, das wir mit der zweiten Röhre haben und nicht nur wir, sondern alle Münchner, dass man sich auf dieses Projekt versteift und dabei die vielen anderen kleineren und billigeren Lösungen sieht oder nicht sieht, die ja so viele der Verkehrsprobleme lösen würden. Also zum Beispiel eben die Geschichte eines Bypasses oder einer Alternative, wenn zum Beispiel die heutige Stammstrecke, also der Tunnel gesperrt ist. Das kommt ja gelegentlich vor, nicht so oft, aber doch immerhin. Hätte man die U-Bahns, wie es ja immer geplant war, schon nach Pasing weitergebaut, dann könnte man ohne weiteres in Pasing in die U-Bahn einsteigen und durchfahren durch die Stadt bis zum Ostbahnhof. Also dieses Thema wäre zum Beispiel mit einer Verlängerung der U-Bahn, jetzt sage ich mal zu Kosten, das ist das, was die Stadt ungefähr sagt, von 250 Millionen, glaube ich, gelöst und da müsste man nicht 2 oder 2,5 Milliarden ausgeben.
Wobei die Stadt ja immer wieder ganz anders rechnet und immer wieder Zahlen daherbringt, dass ja angeblich so ungefähr der Bund so viel zuschießt und das Land so viel zuschießt und der städtische Anteil wird dann immer klar gerechnet. Was sagen Sie da dazu?
Naja, im Moment ist ja die Situation so, das ist ja ein Projekt des Freistaats. Ja? Das heißt, der Freistaat zahlt in etwa die Hälfte und die andere Hälfte kommt vom Bund. Und die Stadt München, die kriegt das quasi geschenkt. Ja? Das heißt, die Stadt München darf zwar mitreden, natürlich, weil es findet ja alles in ihrem Bereich statt, aber bezahlen muss sie nichts. Das Thema mit dem Bezahlen kommt ja erst jetzt hinein über diese komplizierte Geschichte von dem Flughafendarlehen, das der Herr Löw erwähnt hat. Da würde dann, wenn das so läuft, die Stadt München ihren Anteil aus diesem Darlehen, ich glaube, das sind so 200 Millionen, würde sie dann umwidmen und für die zweite Röhre ausgeben. Darüber hinaus gab es ja schon, also seitdem diese Debatte um die Finanzierung läuft, und das ist jetzt auch schon wieder mehr als ein Jahr, gab es ja immer den Wunsch der Staatsregierung, dass die gesagt haben, uns fehlen, wenn der Bund seinen Verpflichtungen nachkommt, fehlen uns circa, und der Freistaat, dann fehlen uns circa 700 Millionen. Und wir machen das einfach so, der Freistaat übernimmt 350 Millionen und die Stadt München auch. Das war also der Vorschlag, der wurde ungefähr vor einem Jahr gebracht von Seiten des Freistaates und den hat unser Oberbürgermeister immer abgelehnt, natürlich auch mit einem gewissen Recht, denn die S-Bahn ist ja eine Geschichte des Freistaates und nicht der Stadt München.
Ja, und jetzt sind sie auf einmal komischerweise bereit, also das Geld, das wo jetzt beim Flughafen locker wird, jetzt doch in die S-Bahn-Röhre zu buttern. Wie erklären Sie sich diesen Umschwung?
Naja, das ist also offensichtlich ein Geld, was sowieso niemand hat. Denn ich frage mich, was passiert denn, wenn also wirklich diese, das sind ungefähr 500 Millionen, ein Darlehen von 500 Millionen an die Flughafengesellschaft. Wenn die ja jetzt zurückgefordert werden, was macht denn dann der Flughafen? Der muss ja dann ein anderes Darlehen aufnehmen, um das abzudecken, denn die haben das ja nicht in der Portokasse. Ja? Also so fängt es schon mal an. Aber scheinbar sieht es so aus, als ob die da vielleicht sogar mitspielen, weiß ich nicht. Ne? Jedenfalls, diese 500 Millionen, die gehören zu je circa einem Drittel der Stadt München, dem Freistaat und dem Bund. Und damit das überhaupt läuft, müssen alle drei zustimmen. Komplizierte Geschichte. Und der Freistaat hat schon signalisiert, ja, er würde da zustimmen und Ude auch. Und der Bund, der hat sich noch nicht geäußert und da ist natürlich ein großes Fragezeichen. Und jetzt läuft ja die Debatte im Stadtrat, wo es also genau um diese Umwidmung geht. Und da gibt es eben diese eigenartige Koalition zwischen SPD und CSU und die anderen, jetzt sage ich mal vernünftigen Parteien, die sind da dagegen, weil die sagen, das ganze Projekt ist völlig unsinnig, es ist viel zu teuer, man gibt viel zu viel Geld aus, um viel zu wenig Probleme zu lösen. Und deshalb sind wir also dagegen und insbesondere auch dagegen, dass dieses Geld aus dem Darlehen genau gewidmet wird für diese zweite Röhre. Das ist der Stand der Debatte.
Wobei, jetzt muss man mal sagen, welches die anderen Parteien sind, die im Stadtrat ja auch vertreten sind und die gegen diese Zweckbindung sind. Es sind jetzt zuerst einmal die Grünen, aber dann sind es auch alle anderen kleinen Parteien, inklusive der FDP, der ÖDP und so weiter, die auch dagegen sind, dass man dieses Geld für den Tunnel zweckbindet. Also die sind nicht dagegen, dass man jetzt ein Geld wiederkriegt vom Flughafen, aber die haben zum Teil ganz unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Zum Beispiel, was wir schon angesprochen haben, die Verlängerung der U-Bahn nach Pasing, was ja seit langem gefordert wird, wo es auch schon Pläne gibt. Mhm. Und jeder, der in Pasing ein- und aussteigt, derzeit kann erleben, dass der Bahnhof umständlichst umgebaut und modernisiert wird. Man kann sagen, die Bundesbahn demonstriert ihre Unfähigkeit, irgendwie ein gescheites Großprojekt durchzuziehen. Geringster Baufortschritt bei größtmöglichster Publikumsbehinderung. Also so meine Erfahrung, weil ich steige zweimal in Pasing ein und aus pro Tag und ich bin richtig froh, dass ich bis jetzt noch nicht in eine Massenpanik reingekommen bin. Also weil da quasi die Fluchtwege dermaßen eng vollgestellt sind, also da braucht bloß irgendein Depp mal daherkommen mit ein paar Knallfröschen zur Berufsverkehrszeit, dann haben wir sozusagen einen Dreck im Schachtel. Und wer sich mal die Planungsfähigkeit der Deutschen Bahn anschauen will, liebe Leute, steigt einmal in Pasing ein und aus, dann wisst ihr so ungefähr, wie gut die planen können.
Aber bevor wir jetzt auf die Planung kommen, insbesondere im Hinblick auf diesen zweiten Tunnel, noch eine Ergänzung, Herr Löw. Also nicht nur die Grünen und die FDP sind dagegen, auch die Freien Wähler sind dagegen, die ÖDP ist dagegen und die Linken im Stadtrat sind also auch gegen dieses Projekt.
Ja, Entschuldigung, dafür, die habe ich unterschlagen vorhin. Ja,
genau. Damit das also vollständig ist. Und dafür ist die SPD, ja, natürlich zur Gänze, die steht ja da wie ein Mann hinter ihrem UB. Und bei der CSU, da gibt es schon einige wichtige Gegenstimmen, aber sagen wir mal, die Mehrheit der CSU, die steht also jetzt, auch wenn sie es gar nicht gern sehen, steht also jetzt für dieses Projekt. Beziehungsweise sie steht eigentlich dafür, dass diese 500 Millionen umgewidmet werden. Ob sie für das Projekt wirklich steht, ist eine ganz eine andere Frage.
Ja, bleiben wir gleich mal bei der CSU, weil genau da hat es ja irgendwann einmal hoffnungsvolle Zeichen gegeben, dass sich die CSU vom zweiten Tunnel ein bisschen distanziert hat und auch maßgebliche CSUler diese Position vertreten haben, dass der zweite Tunnel falls daher ist und die Probleme nicht löst. Wie sehen Sie jetzt den Meinungswandel bei der CSU?
Tja, da müsste man Mäuschen spielen, also im Kabinett, beziehungsweise dann, wenn der Seehofer seine CSU-Leute zum Rapport bestellt, ist es völlig richtig. Es gab also vor 2 Jahren im Frühjahr, gab es also schon eine Presseerklärung der CSU, wo klipp und klar drin stand, also der Tunnel ist ein Schmarrn und wir haben also als alternative Vorschläge für eine bessere Lösung dies und das und das und das, unter anderem ist auch die U-Bahn-Verlängerung. Ne? Dann wurde aber weiter gewurschtelt von unserem Wirtschaftsminister, und der ist ja immer nach wie vor der Meinung, er wird die Finanzierung zustande bringen. Macht sich zwar keine Gedanken darüber, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht, sondern sieht einfach seinen Erfolg offensichtlich darin, dass er eine Finanzierung zustande bringt.
Ja, egal
also,
wie, ja.
Dass also viel Geld, also 2 Milliarden, 3 Milliarden umgeschaufelt werden, die werden schon irgendwo in der Wirtschaft landen, wobei genau das die Frage ist. Das ist aber auch ein anderes Thema. Und jetzt mal nochmal zu der Frage zurück, Jan, wieso ist die CSU jetzt wiederum dafür? Nun ja, also das war im Frühjahr dieses Jahres, da hat der Ministerpräsident ganz plötzlich erklärt, was heißt plötzlich, also nachdem er diesem Treiben zugeschaut hat, lange genug, hat er gesagt, ja, der zweite Tunnel ist gestorben, weil die Finanzierung kommt sowieso nicht zustande. Ja. Und damit hat er eben diesen ganzen Prozess wieder in Gang gesetzt, ja, dass viele aufgestanden sind und gesagt haben, ja, und wir brauchen doch den Tunnel, weil zum Beispiel wir dann den 10-Minuten-Tag kriegen, was also überhaupt nicht stimmt. Und im Zuge dieser großen Debatte ist halt die CSU, sage ich mal, wieder umgefallen. Ja? So dass man jetzt, weil der Seehofer und die Landesregierung so will, dass auch im Stadtrat wiederum die Mehrheit für dieses Projekt ist. Aber ich bin, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin sicher, wenn das Projekt nun endlich mal nicht zustande kommt, weil die Finanzierung einfach nicht machbar ist, da werden die CSU-Leiter im Stadtrat nicht traurig sein.
Ja, hoffen wir es mal. Noch eine Frage zu diesen CSU-Vorschlägen. Also das war ja quasi wirklich so ein bisschen Morgendämmerung, wo man gedacht hat, da schon her, bei der CSU rührt sich was. Also man muss unterscheiden zwischen der bayerischen CSU, die ja immer strikt für die zweite Röhre war, und der Münchner CSU, wo sie dann angefangen hat, Widerstand zu regen und wo dann ein paar Sympathisanten auch bei der CSU gesagt haben, naja, vielleicht der Söttering war vielleicht doch billiger und so unmöglich ist es nicht. Es sind von der CSU auch meiner Meinung nach sinnvolle Möglichkeiten genannt worden, wie man in das S-Bahn-System im Großraum München jetzt investieren kann. So im Außenbereich jetzt, ich glaube, ein Stichwort war Gröbenrieder Spange, und dann sonst mit dem Vorschlag dahergekommen, dass man die Kapazität auch erhöhen könnte mit Doppelstockwagen, die es angeblich, weiß ich wo, in Zürich gibt oder so. Also das waren durchaus innovative Ideen von der CSU zu hören, und jetzt auf einmal ist das verstummt und die CSU steht jetzt wieder hinter dem Tunnel. Ist so mein Eindruck.
Ja, weil das eben politisch gesehen wird, ne? Sozusagen, man hat mal eine Entscheidung getroffen, und wer nicht bei dieser Entscheidung bleibt, also wer umfällt, der hat schon mal den schwarzen Peter. Ne? Aber es geht ja eigentlich gar nicht um die Frage, was ist die billigere Lösung, sondern es geht um die Frage, was ist die bessere Lösung, oder um es konkreter zu sagen, angenommen, Sie haben einen Topf von 2 Milliarden, und das ist ja die Summe, von der wir reden, nur beim Tunnel. Wenn Sie haben einen Topf von 2 Milliarden und Sie wollen die Probleme der Münchner S-Bahn lösen, was machen Sie dann? Ja? So, und die S-Bahn-Fahrer, die wissen, es gibt also zwei Hauptprobleme. Das eine ist die Pünktlichkeit, beziehungsweise also die Unpünktlichkeit der Züge, besonders natürlich im Winter. Und das zweite ist der 10-Minuten-Takt, der 10-Minuten-Takt auf sämtlichen Linien. Und um diese beiden Probleme zu lösen, kann man zum Beispiel einen Tunnel bauen für 2 Milliarden, dann hat man ungefähr 10% der Probleme gelöst und hat 2 Milliarden ausgegeben. Oder man kann das machen, was viele Experten vorschlagen, nämlich eine kombinierte Lösung aus dem Südring und hauptsächlich aus dem Ausbau der Außenstrecken, die also heute eingleisig sind oder im Mischverkehr betrieben werden, also wo Regionalzüge und S-Bahn nebeneinander fahren. Das sind ja die Hauptgründe für die Verspätungen. Ja. Sie können in der Statistik des MVV nachlesen, dass 80% der Verspätungsgründe auf den Außenstrecken entstehen. Ja, und höchstens, also nicht einmal 10% im Tunnel als auf der ersten Stammstrecke. Mit anderen Worten, wenn Sie die 2 Milliarden ausgegeben haben und es sind 10 Jahre vergangen, dann sind wir im Jahr 2025 ungefähr, weil wir fangen ja nicht hier jetzt an, sondern erst in 2 Jahren, dann haben Sie nach wie vor 90% der Verspätungen, die Sie heute haben. Ja? Und die Züge sind nur um 10% pünktlicher. Aber andererseits haben Sie dann keinen einzigen 10-Minuten-Takt mehr. Also mit anderen Worten, Sie haben viel Geld ausgegeben und wenig Nutzen. Während die Alternative, die ich gerade beschrieben habe, die würde dann schon also die meisten Probleme lösen. Ja? Sagen wir mal, da gibt es also eine Gruppe von Fahrgastverbänden, die haben also einen Plan, den nennen sie den Plan A, entwickelt, und der würde alle diese Probleme lösen für ein Volumen von ca. 2,5 Milliarden. Aber dann, wenn diese 2,5 Milliarden ausgegeben sind, dann haben sie wirklich den 10-Minuten-Takt auf sämtlichen 7 Linien. Und sie haben auch das Problem der zweiten Stammstrecke gelöst, nämlich dann würde im Falle, dass mal der Tunnel ausfällt, würde eben der Verkehr über den Südring laufen.
Danke. Ich glaube, wir haben einen Hörer in der Leitung. Ja. Hallo.
Hallo.
Entschuldigung, dass ich Sie so lange habe warten lassen.
Passt schon.
Ja, bitte.
Also, hier ist der Klaus aus München.
Ja.
Und ich habe das eingangs nicht ganz verstanden mit der Umwidmung des Darlehens. Also da ist ja so, Flughafen 250 Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ein Darlehen geben. Jetzt gab es den Bürgerentscheid, die Sache liegt jetzt wohl erstmal auf Eis, und jetzt heißt, naja, jetzt geben wir das Darlehen nicht an die Flughafengesellschaft, sondern geben wir für den Tunnel. Und verzichtet dann die Flughafengesellschaft auf das Geld, oder wer gibt das Geld eigentlich, und wer, also ich habe das nicht ganz verstanden, wie das mit dem Darlehen laufen soll.
Also, wenn ich da antworten darf, die Rede ist von 500 Millionen, also nicht 150, sondern 500 Millionen. Und dieses Darlehen ist ja schon gegeben worden. Vor 10 Jahren oder noch viel länger.
Ja? Ja.
Das ist also ein Darlehen, das gegeben wurde. Und das, die Flughafengesellschaft nun zurückzahlen müsste oder könnte, ja?
Ja.
Weil, die Eigentümer der Flughafengesellschaft, und das ist die Stadt München, der Freistaat und der Bund, wenn die das beschließen, dann muss das einfach so laufen. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, wenn das tatsächlich passiert, dann muss der Flughafen für dieses Geld, das hat er ja nicht in der Kasse, muss er halt wieder woanders auf dem Finanzmarkt ein Darlehen aufnehmen, um diese Lücke zu schließen. Aber dieses Geld würde dann zunächst einmal frei werden, und dann stellt sich natürlich die Frage, was darf man damit machen, ja, und was will man damit machen.
Okay, und das ist noch gerade raus, ob die Flughafengesellschaft das Geld jetzt zurückzahlen muss.
Die müssen das schon, wenn das die Eigentümer beschließen.
Ja. Ja. Aber die Eigentümer müssen es einstimmig beschließen. Das heißt, das muss sich die Stadt München, der Freistaat Bayern und der Bund müssen sie einig werden, und dann müssen sie einstimmig sagen, ihr zahlt uns jetzt das Geld zurück. In dem Augenblick muss dann der Flughafen zur Bank gehen, einen Kredit aufnehmen und das Geld zurückzahlen. Also das wäre theoretisch möglich, wenn sich alle drei einig sind, was jetzt im Augenblick noch nicht der Fall ist.
Jetzt habe ich verstanden, und dieses Geld, da soll dann möglicherweise umgewidmet werden, um da zur Finanzierung für eine zweite Stammstrecke beizutragen.
Ja, genau, das ist die Idee vom Seehofer. Okay. Und der Ude sagt jetzt wiederum, wir sind uns jetzt nicht sicher, dass der Bund mitspielt bei dem Ganzen, aber wenn jetzt der Freistaat schon der Meinung ist, der Flughafen soll das Geld zurückzahlen, wenn die Stadt München der Meinung ist, er soll das Geld zurückzahlen, dann würde quasi auf den Dritten im Bunde, auf den Bund nämlich, ein moralischer Druck ausgeübt, dass die gar nicht anders können, als zu sagen, ja, okay, das Geld soll zurück an München gehen und für die zweite Stammstrecke verwendet werden. Also so ist der Plan vom Ude.
Verstehe, okay. Das Ganze hat aber jetzt nichts direkt zu tun mit dieser weiteren Stadtbahn, die da geplant ist, oder? Das ist damit ursächlich nichts zu tun, oder?
Natürlich insofern schon, als ja. Die Idee ja erst aufkam, nachdem also diese dritte Startbahn zunächst einmal, ich sage nicht gestorben, ja. Sondern zurückgestellt wurde. Ja. Und da hat man dann eben gesehen, also dieses Geld ist sozusagen ein bisschen mal freier geworden.
Okay. Ja. Okay. Gut, dann sehe ich jetzt schon ein Stück weit klarer und höre weiterhin gern jetzt noch zu.
Dankeschön, bitteschön.
Jo, ciao.
Servus. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Verkehrskonzept. Sie waren gerade dabei, zum Erläutern, wie ein sinnvolles Verkehrskonzept in München ausschauen würde. Also wir waren uns soweit einig, dass es quasi nicht die zweite Tunnellösung ist, sondern eben so Kombination aus Ausbau der Außenäste, wo die meisten Verspätungen entstehen. Plus ein Südring, plus vielleicht die Verlängerung der U-Bahn nach Pasing. Was gibt es da noch für Ideen?
Ja, also ich möchte zunächst einmal sagen, wir sind ja eine Bürgerinitiative und keine Verkehrsexperten. Das heißt, mittlerweile haben wir in unseren Reihen schon einige Leute, die sich gut auskennen mit dem Thema. Aber das, was ich also jetzt sage, das ist also sozusagen nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern es gibt so ein Aktionsbündnis, das nennt sich Aktionsbündnis S-Bahn München. Und in dem Bündnis sind also zusammen Verkehrsvereine und Experten, zum Beispiel also aus dem Bund Naturschutz, von Green City, von ProBahn, das ist also die der Fahrgastverband der Bahnbenutzer, vom Verkehrsclub Deutschland, vom Münchner Forum. Das Münchner Forum ist auch so eine Institution, die sich mit Münchner Problemen, insbesondere auch Verkehrsproblemen, beschäftigt. Und diese Leute, die alle Verkehrsexperten sind, die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte man denn in etwa für diese Summe als Alternative zu dem Tunnel machen. Und das ist das, was die unter Plan A bezeichnen. Man kann das also auch im Internet finden. Das wird demnächst auch in einer Pressekonferenz nochmal groß angekündigt. Und dieser Plan A, der sieht also hauptsächlich vor, den Ausbau der Außenstrecken dort, wo Schwachstellen sind, die Verbesserung von sogenannten Zwangspunkten, also wo Kreuzungen im Schienenbereich sind, wo dann der eine Zug auf den anderen warten muss, den Ausbau des Südrings zu einer zweiten Stammstrecke und dann eine ganze Reihe weiterer Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Ausbau der S-Bahn nach Altomünster. Alles dieses zusammen würde in etwa für 2 bis 2,5 Milliarden zu realisieren sein. Es wäre eine Reihe kleinerer Projekte, wobei die ersten dieser Projekte schon in absehbarer Zeit zu einem zusätzlichen Nutzen führen würden und nicht erst in 10 Jahren. Und letzten Endes würde dann in dem Zeitraum, in dem heute nur der Tunnel gebaut wird, also sagen wir mal bis 2022, 2023, 2024, in diesem Zeitraum würden dann wirklich die zwei wesentlichen Probleme des Münchner S-Bahn-Systems gelöst werden, nämlich erstens die Pünktlichkeit, ja, also die Zuverlässigkeit der Züge, dadurch, dass die S-Bahn ihre eigenen Gleise hat, zweitens der 10-Minuten-Takt auf allen Linien, also auf allen 7 Linien, heute geht es ja nur auf 3 Linien, und jetzt, ich habe zwar gesagt 2 und wie gesagt den dritten Punkt, man hätte dann eben auch, was auch wichtig ist, einen Bypass für die Stammstrecke, also für den ersten Tunnel, hätte man einen Bypass, über den im Normalbetrieb sowieso auch die S-Bahnen fahren, aber insbesondere dann, wenn da ein Störfall im Tunnel ist, dann könnten die S-Bahnen über diesen Bypass, nämlich den Südring, ausweichen. Langer Rede, kurzer Sinn, der gleiche Betrag, der gleiche Zeitraum, aber alle Probleme gelöst mit dem Plan A oder der Betrag von 2,5 Milliarden, 10 Jahre Stillstand, da wird überhaupt nichts passieren, wird sich nichts verbessern, ja, und danach hat man einen Tunnel, der vielleicht 10% der Probleme löst und eine ganze Reihe von Problemen noch schafft, die sind ein eigenes Thema. Das würde ich auch gerne nochmal eingehen, aber jetzt mache ich mal Schluss.
Ja, zu den Problemen, die danach auftreten würden, also ich rede jetzt absichtlich im Konjunktiv, kehrt nämlich dann, dass man Haufen Geld für München verbuttert hat und dann die anderen Regionen daherkommen und sagen, wir wollen auch Geld haben und dann wird kein Geld mehr da sein, um im Außenbereich von München die nötigen Investitionen zu tätigen. Und da wäre es ja viel nötiger, dass man erst einmal da den Ausbau so weit schafft, dass, also da braucht es ja zum Beispiel so Punkte, wo sich die S-Bahnen ausweichen können, also Begegnungspunkte auf den Außenästen, soweit die jetzt nur eingleisig ausgebaut sind erst einmal. Dann muss man den Verkehr trennen zwischen S-Bahn und Fernzügen. Also man muss schlicht und einfach Gleise bauen im Außenbereich, also außerhalb der Landeshauptstadt München zum größten Teil. Und über was wir noch gar nicht geredet haben, das ist ja der Teil, den der Ude mal hoch und heilig den Leuten in Aussicht gestellt hat, die Express-S-Bahn zum Flughafen. Also ich glaube, die meisten unserer Hörer sind froh, dass uns der Transrapid erspart worden ist. Und beim Transrapid hieß es ja, viel sinnvoller ist eigentlich eine Express-S-Bahn. Und heute muss man fragen, ja, wo bleibt sie denn? Also warum rührt sie da nichts? Warum gibt es da irgendwelche Pläne? Und die werden hin und her geschoben, aber es geht nichts voran.
Also dieser zweite Tunnel, weil Sie von der Flughafen-Expressbahn reden, dieser zweite Tunnel wird ja mit einer Menge von Lügen dem Publikum verkauft. Also zum Beispiel wird insinuiert, als wäre mit dem zweiten Tunnel plötzlich die Möglichkeit für einen Flughafenexpress gegeben. De facto ist es aber so, wenn der zweite Tunnel fertig ist, dann ist man zwar vom Hauptbahnhof oder vom Marienhof am Ostbahnhof eine oder zwei Minuten schneller, aber vom Ostbahnhof bis zum Flughafen braucht man genauso lang wie heute. Mit anderen Worten, für 2,5 Milliarden fahren Sie dann zum Flughafen statt in 45 Minuten in 43 Minuten. Also für 2 Minuten, 2,5 Milliarden ist, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft für die Bauindustrie. Aber nicht für den S-Bahnfahrer.
Ja, der Ude und der Seehofer werden sich aber freudigst in die erste Reihe stellen zum Eröffnen und uns das anpreisen als Riesenfortschritt. Sicher schon gekommen. Wenn's tatsächlich so weit kommen sollte. Hoffen wir es einmal nicht. Was fällt dir jetzt noch ein zu anderen Projekten? Wir haben jetzt quasi so die Flughafenanbindung kurz gestreift. Es gibt da ganz Exotisches, also unter anderem auch Seilbahn von Riem nach zum Messegelände und. Also es gibt ja Verkehrskonzepte, die ja wirklich sehr ausgearbeitet sind, sogar bis ins Detail, auch vorrechnen, dass das zum Teil billiger kommt wie Alternativen.
Ja, gibt es natürlich eine Menge, aber da, also gerade, ich kenne auch dieses Projekt der Seilbahn, das, wenn man sich das durchliest, das klingt eigentlich ganz vernünftig, unter der Voraussetzung, dass man eine Möglichkeit sucht, um möglichst schnell vom Flughafen zur Messe zu kommen. Da fährt man dann mit der S-Bahn, also nach diesem Konzept, ich glaube, bis Dagelfinger und dort steigt man in die Seilbahn um. Und das ist alles durchgerechnet und klingt zwar ein bisschen exotisch, aber nicht unvernünftig. Nur das ist also jetzt also nicht im Brennpunkt unseres Interesses, sage ich mal, als Bürgerinitiative. Wir wollen also hauptsächlich erreichen, dass die Gelder eben so eingesetzt werden, dass der größtmögliche Nutzen erzielt wird. Ja, und da muss man eben anfangen, dort zu bauen, wo es brennt, und nicht einen Tunnel zu bauen, der viel kostet und keine Probleme löst.
zum
sondern nur welche schafft.
Ja, genau. Fangen wir gleich mal mit einem Brennpunkt an, der mir jetzt immer geläufiger wird, nämlich der Ostbahnhof. Und der wird ja auch in diesen Alternativplanungen in der gegenwärtigen Form stark kritisiert. Was würde es jetzt bedeuten, wenn man den S-Bahn-Südring ausbaut für den Ostbahnhof und für den Leuchtenbergring? Da dann ja auch etliche Änderungen anstehen. Da wären Sie als Bürgerinitiative ja möglicherweise auch betroffen, oder?
Nun ja, aber das wäre ja alles auf bahneigenem Gelände. Also das betrifft ja also nur die Bahn selber und irgendwelche Anwohner, die haben sie, die sind sicherlich davon nicht betroffen. Der Ostbahnhof ist ja sowieso, sage ich mal, renovierungsbedürftig und wenn eben diese Fachleute vom Plan A von dem Südring reden, dann meinen sie natürlich inklusive der notwendigen Umbauten am Ostbahnhof und am Leuchtenbergring. Das ist, steckt also alles in diesen Kosten drinnen, die schon genannt worden sind. Ein schönes Beispiel ist dafür, dass man mit relativ wenig Geld schon viel erreichen kann, die Frage eines vierten 10-Minuten-Taktes. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt noch interessiert.
Ja,
wir haben ja heute die Situation, dass es auf drei Linien schon einen 10-Minuten-Takt gibt. Also zu Hauptverkehrszeiten fahren da also in 10-Minuten-Intervallen fahren dann zusätzliche Züge. Nun heißt es immer, wir müssen den zweiten Tunnel bauen, damit wir überhaupt weitere 10-Minuten-Takte machen können. De facto ist es aber so, dass man durch den jetzigen Tunnel, also durch die Stammstrecke, schon ohne weiteres nicht die 30, sondern 33 Züge pro Stunde durchbringen könnte. Das scheitert aber darin, dass sie am Ostbahnhof einen Bahnsteig zu wenig haben. Wenn man also jetzt, ich sage mal, für relativ wenig Geld den Ostbahnhof so umbaut, dass da ein Bahnsteig, also der S-Bahn zugeschlagen wird und dafür also der von dem Fernverkehr weggenommen wird, was also problemlos ginge, dann wäre zum Beispiel schon möglich, auf einer vierten Linie den 10-Minuten-Takt zu fahren. Also so ungefähr sind also jetzt diese vielen kleinen Maßnahmen, von der vorhin die Rede war, im Zusammenhang mit dem Plan A.
Ja, und bei Wiesenseite möchte ich nochmal daran erinnern, der zweite S-Bahn-Tunnel sieht keine Haltestelle an der Hackerbrocken vor. Genial geplant, muss man wirklich sagen. Also besser hätte es nicht gebraucht, liebe Planer.
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur die Wiesenzeit, sondern es ist also das ganze Jahr über so, dass eben die Leute, die S-Bahn benutzen, die dann also eine Linie benutzen, die künftig dann durch den zweiten Tunnel fahren wird, wenn die meinetwegen am Rosenheimer Platz aussteigen wollen, ja, um in den Gasteig zu gehen, dann müssen sie einmal mehr umsteigen. Dann müssen sie zum Beispiel am Ostbahnhof oder am Leuchtenberg umsteigen in eine andere S-Bahn, die dann durch die alte Röhre fährt. Also zusätzliche Umsteigezwänge. Ja, nur ein Thema. Ja. Das andere Thema, wo sich also viele Leute also auch schon Gedanken machen, ist die Tiefenlage. Ich weiß nicht, ob sie das schon rumgesprochen hat. Also der Tunnel wird ja in 40 Meter Tiefe sein. Hm? 40 Meter Tiefe entspricht ungefähr einem 14-stöckigen Hochhaus. So tief muss man da runter. Da ist man schon auf dem Weg hinunter. Über den Rolltreppen ist man ja so lang unterwegs, dass also das zur eigentlichen Fahrzeit dazugezählt werden müsste, was aber die Bahn nicht macht, wenn sie also über Wirtschaftlichkeit redet. Und abgesehen davon ist es natürlich auch ein zusätzliches Sicherheitsrisiko. Also wenn da unten mal was passiert, es ja, muss ja nicht gerade das Schlimmste passieren, aber bis dann die Passagiere aus 40 Meter Tiefe über die Fluchttreppen oben sind, ja, da vergeht viel Zeit und da muss man eine gute Kondition haben.
Da sind Sie ja auch Experte, weil ich glaube, Ihre Bürgerinitiative bei der Anhörung zu der geplanten zweiten Tunnelröhre sehr intensiv beteiligt war und auch mitbekommen hat, welche Sicherheitsbedenken von der Feuerwehr und so weiter geäußert worden sind. Können Sie was dazu sagen, welches Sicherheitsrisiko jetzt in unserem Bahnhof wäre, wenn jetzt da Feuer ausbricht?
Naja, ich möchte da nicht unten sein, um so zu sagen. Und ich kenne viele Leute, die, wenn die hören 40 Meter Tiefe, dann sagen sie nicht, da steige ich nie im Leben ein. Und das Sicherheitsrisiko ist natürlich gegeben, auch wenn die Bahn in den Anhörungen zur Planfeststellung dann sagt, ja, das entspricht alles den Vorschriften. Ja. Aber die Vorschriften sind halt so, dass gewisse Fälle einfach da drinnen nicht vorkommen, per Definition vom Gesetz her. Also sowas, was zum Beispiel in London passiert ist, das kommt nicht vor. Oder dass also jetzt, ich will es ja nicht an die Wand malen, dass ein im Tunnel eine Bombe explodiert, also irgendein wahnsinniger Attentäter sich da produziert. So ein Fall, der ist nicht vorgesehen. Also was vorgesehen ist, ist, dass irgendwo ein Feuer ausbricht und der U-Bahn-Zug bis zur nächsten Station fährt und die Leute dann also über die normale Station aussteigen. Also da gibt es eine ganze Reihe und die Münchner Feuerwehr, die hat ja auch da ziemlich viele Einwände gemacht. Einige wurden berücksichtigt, andere wurden mit dem lapidaren Hinweis, das entspricht alles den Vorschriften. Und die Vorschriften stammen aus der Zeit, bevor der Terrorismus modern wurde, sage ich mal, ja, wurden dann einfach vom Tisch gewischt. Und das ist also ein Risiko, wo ich mich frage, wer trägt letztendlich die Verantwortung, wenn sowas passiert. Ja? Die Politiker, die das heute entscheiden, die sind dann sicher schon in Pension oder sitzen auf irgendeiner griechischen Insel. Aber wer trägt wirklich die Verantwortung? Insbesondere dann, wenn das Ganze überhaupt nicht notwendig ist. Ja? Man muss ja nicht diesen blöden Tunnel fahren, sondern man kann ja, wie es ja immer der Plan war, ich meine, ich rede von den 90er Jahren bis zum Jahre 2001, da waren alle der festen Meinung, die beste Lösung ist der Südring. Es ist ja nicht so, dass die Experten der Bahn und des Freistaats, die heute sagen, wir brauchen den Tunnel, dass die schon immer dieser Meinung waren. Die Stadt München war in den 90er Jahren bis zum Jahre 2009 der Meinung, wir bauen den Südring, das ist die beste Lösung. Das war auch die Meinung von unserem OB. Der hat seine Meinung dann geändert. Warum, das würde ich auch gerne erstmal von ihm wissen.
Ja, wir werden versuchen, ihn mal zu befragen zu dem Thema.
Ja. Ich kann Ihnen schon seine Antwort sagen.
Ja? Ja, bitte.
Seine Antwort wird jetzt lauten, ja, aber in der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass erstens einmal die ursprünglichen Passagiere, das war also 1972 zur Eröffnung, waren das 250.000 am Tag. Diese Zahl ist angestiegen auf 800.000. Und alle wollen in die Innenstadt. Ja, das ist seine Begründung. Dazu kann man nur sagen, ich will nicht sagen Lügen, aber es sind falsche Beurteilungen.
Sagen wir mal Halbwahrheiten.
Nein, nicht Halbwahrheiten.
Nicht einmal.
Nein, ja. es sind ja. Eigentlich sind es Lügen. Denn erstens, dass wir inzwischen 800.000 Passagiere pro Tag haben, das stimmt. Ja? Aber die Frequenz, also die Anzahl der Passagiere auf der Stammstrecke, die hat sich nicht erhöht. Die ist seit Jahren bei 200.000 geblieben. Die ist sogar gesunken, nachdem irgendwann einmal die U4 oder 5 eröffnet wurde, weil das ist ja eine parallele Strecke. Also damit wird bei den Leuten, die nicht informiert sind, wird der Eindruck geweckt, 250 auf 800, natürlich brauchen wir einen zweiten Tunnel. Aber das, die eigentliche Belastung der Stammstrecke, die hat sich nicht geändert. Und zum Zweiten kann man dazu sagen, wenn Sie heute also in der Hauptverkehrszeit mal gucken, dann sehen Sie, dass 3/4 aller Züge sind keine Langzüge, sondern nur Vollzüge. Mhm. Das heißt, man bräuchte nur ein paar Waggons dranhängen, dann hätten wir schon gleich wieder um 30% mehr Kapazität. Auf dieser Strecke, auf der Stammstrecke, wo es um die 200.000 geht, die sowieso bewältigt werden. Ja? So, das war das eine Argument. Ich spreche jetzt also wieder Ude. Hm? Und das andere Argument war, alle wollen in die Innenstadt. Hm? Also alle wollen quasi in die Kaufingerstraße. Ja. Natürlich meinen die Leute, ja, dass sie dahin müssen, aber nur heutzutage, weil sie dort umsteigen, weil sie nur dort umsteigen können. Ne? Wenn sie nach Schwabing oder in den Süden wollen, dann müssen sie zum Marienplatz, weil nur dort können sie umsteigen. Wenn aber die Vernetzung besser wäre, ja, wie zum Beispiel mit dem Südring oder mit einer verlängerten U5, ja, dann würden die Leute gar nicht auf die Idee kommen, durch die Innenstadt zu fahren.
Ja, ja klar, die dann schon in Pausen und am Ostbahnhof umsteigen, ja, weil es auch für die kürzer und bequemer ist.
Aber das sind eben diese Parolen, die zunächst einmal plausibel klingen für denjenigen, der wirklich nicht nachfragt und auch keine Lust hat, sich mit dem komplexen System S-Bahn zu beschäftigen. Und die also dann die Leute verdummen. Und dann meinen eben viele, also bis hin auch in den Bayerischen Landtag, wo ich das schon gehört habe, oft und oft, dass für diese Lösung der Probleme 800.000 und alle wollen in die Innenstadt, ist der zweite Tunnel. Ja, Pfiffkas.
Ja, liebe Leute, wer sich selber schlau machen will, wer also nicht unbedingt das glauben mag, was in der Zeitung steht, oder was unser OB immer von sich gibt, der sei aufs Internet verwiesen. Es gibt also Verkehrsplaner, die haben sich jahrelang mit den Problemen beschäftigt und ich sage jetzt einmal drei Namen, kann man bei Google leicht finden. Die Herren heißen Baumgartner, Kantke und Schwarz, abgekürzt BKS. Die haben unter anderem ein Gutachten veröffentlicht, das nennt sich Bahnknoten München, ein Konzept aus einem Guss. Fernbahn, Regionalbahn, Güterbahn, S-Bahn, U-Bahn, Seilbahn und Straßenbahn, Tram. Also das ist ein sehr, sehr detailliert ausgearbeitetes Konzept, das kann man sich im Internet anschauen. Wer es nicht am Bildschirm studieren mag, kann so wie ich auch ausdrucken und sich sozusagen die Detailplanung anschauen, bis zum 10-Minuten-Takt runtergerechnet auf die einzelnen S-Bahn-Linien. Also wer zum Beispiel schauen will, wann es dann einen 10-Minuten-Takt auf der S-Bahn nach Wolfratshausen gibt oder so, wird in diesem Plan fündig und zwar sehr, sehr detailliert aufgeschlüsselt, wann man das Bauen anfangen muss, wie viele Kosten da veranschlagt werden und. Macht euch selber schlau und glaubt nicht alles, was sozusagen von unserem UB so leichthin behauptet wird.
Wobei vielleicht also noch zu ergänzen wäre, diese drei Herren, Baumgartner, Kantke und Schwarz, die haben auch an dem Plan A mitgearbeitet und zwar eben maßgeblich. Das ist also nicht so, dass das verschiedene Pläne sind, sondern das sind sozusagen, das eine ist eine Untermenge ungefähr von dem anderen und beides sollte man, glaube ich, ernst nehmen.
Ja, und dann noch ein Tipp, es gibt eine weitere Firma, die sich auch so mit Verkehrsplanung detailliert beschäftigt hat, findet man im Internet auch leicht, und zwar ist es die Firma Viereck Rössler GmbH, die auch so verschiedenste Rechnungen angestellt hat, welche Verkehrsplanungen im Großraum München in den nächsten Jahren sinnvoll sind und so weiter. Achso, Entschuldigung, wir haben einen Hörer in der Leitung, habe jetzt übersehen. Entschuldigung, pardon, hallo. Seid's mir nicht besser, dass ich so viel gelabert habe. Ist der Hörer schon wieder weg?
Nein, der ist da.
Ah, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte nur was sagen. Übrigens, vielen Dank für den kompetenten Studiogast und für die schöne Sendung. Aber ich wollte nur sagen, zur Planungskompetenz der Deutschen Bahn. Ihr glaubt doch nicht, dass die das auf die Reihe kriegt, irgendwo es da noch ordentlich zu organisieren. Nur einen kurzen Schwank am Rande. Stell dir mal vor, du sitzt in der S-Bahn und dann hörst du eine Durchsage. Liebe Fahrgäste, Sie werden sich jetzt verarscht fühlen. Und das sind wir dann auch geworden, weil nämlich der Schaffner gesagt hat, der Zugführer gesagt hat, wir müssen leider an der nächsten Haltestelle Sie aussteigen lassen, der Zug. Ich habe gerade einen Anruf von unserem Werkstattleiter, gehört in die Inspektion. Und der war unterwegs, der Zug, ganz normal, in einem ganz normalen Einsatz und musste zurück in die Werkstatt. Nur so viel als kleines Bonbon am Rande und nur viel Spaß bei der Sendung. Servus.
Danke, servus.
Schön, dass Sie das Stichwort Planungskompetenz erwähnen. Vielleicht nur zur Erinnerung, im Jahre 2005 wurde zum ersten Mal der Plan öffentlich gemacht, also auch in Heidhausen auf einer Bürgerversammlung, auf einer außerordentlichen Bürgerversammlung natürlich. Und damals hat man gesagt, okay, das sind jetzt die Pläne, die werden also demnächst, also wird daraus Baurecht entstehen und in 5 Jahren sind wir fertig. Also 2010 sollte der Tunnel fertig sein. In der Zwischenzeit sind also weitere 7 Jahre vergangen. Es wurden 3 Varianten geplant, also 2 geplant und verworfen, und jetzt plant man an der dritten, also auch schon längere Zeit. Und bis das die ganze Planung überhaupt mal fertig sein wird, wird also aus heutiger Zeit werden dann noch 2 Jahre vergehen. Ja? Also das nur zur Planungskompetenz und zur Termintreue der Bahn.
Ja, was man noch erwähnen sollte, immerhin haben sie jetzt den Marienhof einmal umgegraben, archäologisch. Mhm. Also das war sozusagen der positive Effekt, wenn man es jetzt einmal zynisch nimmt.
Ja, das war toll, diese alten Toiletten von 1910, die man da gefunden hat. Das war, ich glaube, ganz ein wichtiger Beitrag zur Münchner Geschichte.
Ja, das war das Geld auf jeden Fall wert. Also alles fürs Klo. Okay, wenn noch einer anrufen mag, liebe Leute, ich sage noch einmal die Nummer durch. Und zwar ist das die Münchner Nummer 444-09436. Mhm. Ansonsten neigt sich die Sendung schon langsam dem Ende entgegen. Und der Tipp ist wirklich, macht euch schlau, schaut euch die anderen Verkehrskonzepte an, engagiert euch zum Beispiel beim Bund Naturschutz, zum Beispiel beim Verkehrsclub Deutschland. Mein Eindruck ist, dass es außerhalb von der Stadtverwaltung und außerhalb von der Bundesbahn weitaus mehr Verkehrskompetenz bei den Leuten selber gibt. Schon allein, wenn man sozusagen in die Leserbriefseite der Süddeutschen schaut, hat man das Gefühl, dass da viel mehr Leute unterwegs sind, die wirklich eine Ahnung haben, als wenn man irgendwie einen Pressesprecher von der Bundesbahnverwaltung einmal hört zu dem Thema. Also ist mein persönlicher Eindruck und mein Appell, macht euch selber schlau. Also wer selber nachliest, der braucht nicht glauben, was der Herr Ude so von sich gibt. Ich erwähne noch einmal diese 3 Herren, also die mit ihrem Verkehrskonzept sehr detailliert was entworfen haben, also unter anderem eben Teil dieses Plan A sind, die kann man finden unter Baumgartner Kantke Schwarz. Also es sind sehr viele Seiten, sehr, sehr detaillierte Planungen, die man im Internet findet. Und
Wenn Sie im Internet auf tunnelaktion.de gehen, da kommen Sie zur Homepage der Bürgerinitiative. Da finden Sie also eine Fülle von Informationen und natürlich auch Links zu allen anderen Experten und Verbänden, die zu dem Thema was beitragen können. Und Sie finden die ganze Historie der Debatte seit 2005, das heißt eigentlich seit 2001. Das nur zur Information für diejenigen, die sich dafür interessieren.
Interessant wird das Ganze ja auch im Zuge der anstehenden Kommunalwahl. Also der Anlass für die heutige Sendung war ja, wie gesagt, also dieser Beschluss im Wirtschaftsausschuss des Stadtrates. Und daran wird eigentlich deutlich, dass es ein Zerwürfnis zwischen der SPD und den Grünen zumindest gibt, die ja bisher so ein Bündnis im Rathaus vertreten. Und es wird da interessant sein, im anstehenden OB-Wahlkampf nochmal die Argumente zu vergleichen. Also ich bin sicher, der Herr Reiter von der SPD wird alles dran setzen, irgendwie die zweite Röhre zu bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau Nallinger von den Grünen dagegen halten wird. Mit der werden wir hier im Studio demnächst auch mal wieder diskutieren, wenn sie mal Zeit hat. Und macht's euch selber schlau. Was ich Sie noch zur Bürgerinitiative fragen wollte, das habe ich nur so nebenbei mitbekommen, dass er da am Isar-Hochufer ziemliches Risiko besteht, wenn man da jetzt das Buddeln anfängt. Können Sie dazu noch was sagen?
Naja, also, es wird eine Riesenbaugrube auf der Kobelwiese entstehen und dann natürlich auf dem Orleansplatz. Das Risiko, ich meine, da gibt es mehrere Risiken. Es gibt zum Beispiel das Risiko mit den nicht bekannten Kellern.
Den ehemaligen Bierkellern.
Den ehemaligen Münchner Bierkellern, die sind also über ganz Heidhausen so um die Wiener Straße verstreut. Und niemand weiß genau, wo die sind. Wir haben mal also im Zuge dieser ganzen Anhörungen zu Planfeststellungen ein Mitglied unseres Vereins hat dann irgendwo im Staatsarchiv einen alten Plan herausgefunden und den haben wir dann veröffentlicht und bei dieser Planfeststellung, das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte, aber sie stimmt wirklich, haben wir dann festgestellt, dass die auf die Frage, auf unsere Frage, ja was haben Sie denn jetzt untersucht, inwieweit der Tunnel die alten Bierkeller nun tangiert. Und da haben die gesagt, ja, haben wir untersucht und dann haben sie einen Plan aufgelegt und das war unser Plan. Und zwar unser Plan mit der von uns eingezeichneten, vermuteten Tunnelröhre. Ja. Also so gut haben die da nachgeforscht, die Leute. Oder man kann natürlich auch sagen, die halten einfach die Bürger für zu blöd, dass sie sich die Mühe machen, denen eine wirklich echte Antwort zu geben. Und das ist dann schon ein bisschen beschämend.
Und das heißt aber auch dann ganz konkret für die Bürger in Heidhausen, dass ihnen möglicherweise sowas wie in Köln droht. Also ein Einsturz der Baustelle mit Toten. Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei meinem Gast und verweise nochmal auf die Webseite der Tunnelinitiative.
Sagen Sie dir? Tunnelaktion.de.
Vielen Dank und vielen Dank auch an die Anrufer. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich der Erich am Mikrofon. Servus.